Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, Dam Dam, Dam Dam. Wer kennt dieses Lied? Ja, ich sehe Nicken. Marmor, Stein und Eisen bricht, aber unsere Liebe nicht. Ja, hätten wir auch noch spielen können. Okay. Also ein Ausdruck, dieses Lied, nach einer großen Sehnsucht. Ausdruck einer Sehnsucht nach Liebe. Nach einer Liebe, die für immer besteht. Wie viele Ehepaare träumen von einer solchen Liebe? In mancher Freundschaft schwört man sich ewige Treue. Und wir haben auch in der Bibel ein ganzes Buch, das von einer solchen Liebe handelt. Das ist das Hohelied der Liebe, das Hohelied. Wir hören davon in dem heute vorgeschlagenen Predigttext aus Hohelied 8, die Verse 6b und 7. Da heißt es, denn Liebe ist stark wie der Tod und Leidenschaft unwiderstehlich wie das Totenreich. Ihre Glut ist feurig und eine Flamme des Herrn, sodass auch viele Wasser die Liebe nicht auslöschen und Ströme sie nicht ertränken können. Wenn einer alles gut in seinem Hause um die Liebe geben wollte, so könnte das alles nicht genügen. Amen. Habt ihr schon mal eine Predigt über das Hohelied gehört? Ne, wahrscheinlich nicht oder unwahrscheinlich. Ich jedenfalls habe in 27 Jahren, den ich jetzt Pfarrer bin, noch keine gehalten. Stand noch nie in den vorgeschlagenen Predigttexten. Jetzt gab es ja da eine Reform. Jetzt haben wir also auch einen Text über das Hohelied. Zunächst mal ein paar Infos über dieses Buch Hohelied. Es wird als das Hohelied Salomos bezeichnet, schon im ersten Vers dieses Liedes. Das ist im Hebräischen nicht ganz eindeutig, aber es spricht doch vieles dafür, dass es tatsächlich von Salomo verfasst wurde. Dann ist das Buch etwa so um 950 vor Christus entstanden. Im Buch Hohelied finden sich ganz viele verschiedene Texte über die Liebe. Manche haben auch einen erotischen Anklang, also Bibel jugendfrei. Und es wird nicht aber eine Geschichte erzählt, sondern wir haben hier Liebesgeschichten und Gedichte, die hier zusammengetragen werden. Man zählt das Hohelied im Alten Testament zu der Weisheitsliteratur. Weisheit heißt, es geht darum, wie Gott sich ein gutes Leben mit ihm gedacht hat. Und nun könnte einer fragen, ja Liebesgeschichte, warum steht sowas eigentlich in der Bibel? Im Judentum wurde die Liebe, die im Hohelied beschrieben wurde, verstanden als eine Darstellung der Beziehung zwischen Gott und dem Volk Israel. Und diese Deutung wurde auch in der christlichen Auslegung aufgegriffen. Man deutete also das Buch als eine Liebesgeschichte zwischen Gott und Jesus und der Gemeinde. Man könnte dann sagen, die Gemeinde ist die Braut und Gott oder Jesus der Bräutigam. Dazu passt auch, dass im Epheserbrief die Beziehung zwischen Jesus und der Gemeinde auch mit der Ehe zwischen Mann und Frau verglichen wird. In Hosea, ein Prophet aus dem Alten Testament, da lesen wir im zweiten Kapitel, dass Gott sich mit seinem Volk für immer verloben möchte. Also insofern hat diese Auslegung durchaus ihr Recht. Nun kann man fragen, ist das die einzig mögliche Auslegung? Meines Erachtens spricht nichts dagegen, wenn man einen Text sozusagen auch auf mehreren Ebenen auslegen kann. Also das Hohelied konkret wörtlich einmal auf die menschliche Liebe bezogen, als Liebeslied, und auch geistlich auf Gott bezogen. Und diese doppelte Bedeutung von Geschichten ist auch etwas, was wir in der Bibel immer wieder sehen, zum Beispiel im Neuen Testament, bei den Wundern im Johannesevangelium. Da ist das auch so, dass Jesus Wunder tut, also ganz wörtlich, sichtbar, und das aber auch geistlich dann gedeutet wird. Zum Beispiel, als er Brot vermehrt in Johannes 6, nicht ganz wörtlich, Jesus kann das, Brot vermehren, wunderbar. Aber danach kommt dann also die sogenannte Brotrede, wo Jesus das dann geistlich füllt und unter anderem sagt, ich bin das Brot des Lebens, wer zu mir kommt, den wird nicht hungern. Also auch hier eine wörtliche und eine geistliche Bedeutung. Worum geht's im Hohelied? Das ist klar, um die Liebe. Um die Liebe, die stärker ist als alles. Stark wie der Tod, Leidenschaft, unwiderstehlich wie das Totenreich. Nichts kann die Liebe auslöschen. Also Thema für heute, die Liebe steht über allem. Die Liebe steht über allem. Und ich möchte in zwei Punkten etwas dazu sagen. Im ersten über die menschliche Liebe und im zweiten dann diese geistliche Auslegung über die Gottesliebe. Also der erste Punkt, die menschliche Liebe steht über allem. Und wir haben jeweils zu beiden Punkten den ganzen Text da stehen. Ja, es geht also hier ganz klar um die Liebe, um die Kraft der Liebe. Die Liebe überwindet alles. Nun ist die Frage, was heißt eigentlich Liebe? Ich will mal ein paar Dinge aus unseren beiden Versen hier herausgreifen. Das erste, was hier steht, die Liebe ist stark wie der Tod und Leidenschaft unwiderstehlich wie das Totenreich. Das erinnert an Versprechen, dass sich Ehepaare geben, dass sie zusammenbleiben wollen, bis dass der Tod sie scheidet. Was für ein Ausdruck von Liebe, für immer auf dieser Erde zusammenzubleiben. Aber das gibt es nicht nur bei Ehepaaren, auch zum Beispiel bei Eltern und Kindern, dass da auch eine Beziehung bleibt bis zum Tod und über den Tod hinaus. Oft merken wir erst, was ein anderer uns bedeutet hat, wenn er nicht mehr da ist. Zum Beispiel, wenn die Eltern sterben. Erwachsene Kinder denken ja manchmal, ja, ich weiß ja, meine Eltern werden irgendwann sterben, ich stelle mich darauf ein, die sind auch schon alt und dann wird das vielleicht auch gar nicht so schlimm. Aber, und das höre ich oft in Trauergesprächen, wenn es dann soweit ist, ist es doch was anderes. Da merkt man, die Verbindung zum Vater, zur Mutter war doch tiefer, als man eigentlich dachte. Ein Ausdruck der Liebe. Es kann auch Liebe geben in Freundschaften oder in der Gemeinde. Wenn Menschen durch dick und dünn gehen. Überlegt einmal, mit welchem Menschen sind Sie, bist du verbunden, wo du sagen würdest, ja, da haben wir Liebe miteinander. Und was heißt das, zu lieben für sie, für dich? Liebe ist stark wie der Tod. Das heißt auch, ich bin bereit, alles für den anderen zu geben. Notfalls sogar für ihn zu sterben. Für welchen Menschen würdest du dein Leben geben? Vielleicht für einen Menschen, der dich besonders braucht, gerade jetzt. Und da möchte Gott dir heute Morgen Mut machen. Setz dich ein für diesen Menschen. Mach es jetzt, bevor der andere vielleicht gestorben ist. Und du dann denkst, hätte ich doch noch dieses oder jenes für ihn getan. Auch solche Gedanken bewegen viele Menschen, wenn ein vertrauter Mensch verstorben ist. Nun steht hier neben der Liebe auch die Leidenschaft. Leidenschaft muss hier nicht unbedingt Erotik bedeuten. Das hebräische Wort, was hier steht, das kann man auch übersetzen mit Eifer. Es wird im Alten Testament auch für den Eifer Gottes seinem Volk gegenüber verwendet, dieses Wort. Also gemeint eine Liebe, die nicht nur theoretisch ist, sondern eine Liebe, die wirklich sich einsetzt, dass das mir wirklich wichtig ist. Also nicht nur im Kopf irgendwie sagen, ja, ich liebe den irgendwie, sondern sich richtig einsetzen. Für einen anderen Menschen, vielleicht für den Menschen, an die du gerade gedacht hast. Aber wir können das auch fragen in der Gemeinde. Jesus sagt ja auch, dass wir uns in der Gemeinde lieben sollen. Und da können wir auch fragen, ja, ist das theoretisch oder wird das praktisch? Wie wichtig ist mir eigentlich die Gemeinschaft mit anderen Christen? So wichtig, dass das eine Priorität hat in meinem Leben, sie zu treffen. Oder sage ich beim Gottesdienst oder bei Gruppenterminen nur, na gut, wenn ich nichts anderes vorhabe, kann ich ja mal hingehen. Noch was fällt auf. Am Ende von Vers 6 lesen wir, dass die Glut der Liebe und die Leidenschaft feurig und wie eine Flamme des Herrn ist. Diese Flammen unterstreichen nochmal, was ich eben über Leidenschaft sagte. Es gibt übrigens eine Pflanze, die heißt brennende Liebe. Schöner Name, nicht? Also brennen wir füreinander. Nun steht hier aber nicht nur Flamme, sondern Flamme des Herrn. Übrigens ist das die einzige Stelle, wo der Name Gottes hier im Hohelied vorkommt. Wir sehen daran, Gott und die Liebe, das hängt ganz eng zusammen. So heißt es auch in 1. Johannes 4, Gott ist die Liebe und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Gott ist sozusagen der Erfinder der Liebe. Er verkörpert selbst Liebe. Und Gott hilft auch, dass wir uns gegenseitig lieben können. Jeder, der mit Menschen zu tun hat, der weiß, Menschen können auch sehr anstrengend sein. Und am schwierigsten sind oft die Menschen, mit denen wir besonders eng verbunden sind, ob in der Ehe, in der Familie oder auch in der Gemeinde. Wie oft gehen uns andere auch auf die Nerven? Und da kann es schon eine echte Herausforderung sein, zu lieben. Wir brauchen Gottes Hilfe. Wir schaffen es oft nicht aus eigener Kraft. Nicht umsonst sagen Traupaare beim Trauversprechen ja nicht nur einfach Ja oder Ja, ich will, sondern Ja mit Gottes Hilfe. Weil Gott uns liebt, können wir uns auch einander lieben. Wenn ich Gottes Liebe erfahre, dann muss ich nie denken, ich komme zu kurz. Wir haben es eben in dem Lied auch gehabt. Er schenkt mir mehr, als ich brauche. Wenn ich erfahre, Gott füllt mich mit seiner Liebe, kann ich Liebe weiterschenken. Und das hilft mir, auch wenn ich mich von anderen vielleicht mal nicht geliebt fühle, wenn ich mich verletzt fühle. Dann kann ich vergeben, so wie Gott mir vergeben hat. Ich fand eine kleine Geschichte dazu. Nach der russischen Revolution 1917 tobte mehrere Jahre ein erbitterter Bürgerkrieg zwischen der konservativen Bevölkerung, den Weißen, und den Kommunisten, den Roten. Zu dieser Zeit ging ein orthodoxer Priester eine Straße entlang, als er sah, wie Soldaten der Weißen Armee einen kommunistischen Soldaten an einen Baum banden, um ihn hinzurichten. Der Offizier des Kommandos sah den Priester und grüßte ihn mit dem üblichen Gruß in Russland: Segne uns Vater. Der Priester antwortete: Ich kann einen Mord nicht segnen. Die Weißen ließen ihre Gefangenen durch die Worte des Priesters betroffen frei. Einige Zeit später rief eine Frau den gleichen Priester zu ihrem sterbenden Sohn. Als der Priester an das Haus betrat, schrie der Sohn wütend: Ich will kein Priester! Diese Bösewichte sollen alle umgebracht werden! Ich bin Kommunist! Ich kann Priester nicht ausstehen! Doch dann erkannte er den Mann, den Priester, der ihm neulich das Leben aus der Hand der Weißen gerettet hatte. Du hast mir das Leben gerettet, aber ich hatte den Auftrag, dich umzubringen. Siehst du das Messer auf dem Tisch? Wenn du das gewusst hättest, hättest du dann genauso gehandelt? Auch dann, antwortete der Priester, hätte ich keinen Mord gesegnet, denn Gott hält für uns alle Vergebung und Liebe bereit. Seine Liebe ist stärker als der Tod. Nun hat mich Gott ein zweites Mal zu dir geschickt, um dich zu retten. Kurze Zeit später war der Mann tot. Doch der ganze Hass war aus seinem Leben gewichen und die Liebe und Versöhnung hatte ihm Raum gegriffen durch Gottes Liebe. Soweit diese Geschichte. Also Liebe prägt, Liebe verändert, Liebe schenkt Vergebung. Schauen wir, wie der Predigttext weitergeht. Da lesen wir, dass Wasser und Ströme die Liebe nicht auslöschen können. Wasser und Ströme sind in der Bibel auch ein Bild für das, was gefährlich ist. Also nicht nur romantisch am Meer baden, sondern gefährlich. In Jesaja 43, 2 sagt Gott zum Beispiel zu: Wenn du durch Wasser gehst, will ich bei dir sein, dass die Ströme dich nicht ersäufen sollen. Wasser als das Gefährliche. Und für Liebe heißt das: Die Liebe ist stärker als viele Widerstände. Die Liebe bleibt auch in Widerständen. Ich freue mich immer, wenn Ehepaare ihre goldene oder diamanten Hochzeit feiern. Dann erzählen sie mir von ihrer Geschichte, von 50, von 60 Jahren und dass sie alles zusammen durchgestanden haben. Auch schwere Zeiten, auch Krisen. Aber das hat die Liebe nicht schwächer gemacht. Im Gegenteil, gerade die Herausforderungen haben die Liebe gestärkt. Vielleicht sind heute Ehepaare hier oder hören dann im Internet oder auf CD. Vielleicht sind Ehepaare hier, die sagen, wir haben es im Augenblick ganz schwer. Wie soll es weitergehen? Und da möchte ich, oder besser noch, möchte Gott euch Mut machen. Steht das gemeinsam durch. Stellt euch vor, wie es dann vielleicht ist bei eurer goldenen Diamanten Hochzeit, wenn ihr sagen könnt, wir sind da gemeinsam durchgegangen. Wir haben nicht aufgegeben. Oder auch bei Freundschaften. Oder auch in der Gemeinde. Da gibt es ja auch immer wieder Krisen. Und wenn wir trotzdem beieinander bleiben, stärkt das. Stärkt das die Liebe. Schließlich lesen wir davon, dass man alles geben könnte für die Liebe und es doch nicht genügen würde. Das erinnert an das, was wir eben in der Lesung gehört haben, die ersten Verse von 1. Korinther 13. Das nennt man übrigens auch das hohe Lied der Liebe, passt also hervorragend als neutestamentlicher Text zu dem, was wir hier im Alten Testament haben. Und da sagt Paulus ja auch, dass ohne die Liebe alles nichts ist. Selbst wenn er alles geben würde, alles wüsste, alles machen könnte, aber keine Liebe hätte, es wäre alles nichts. Also nichts ist so kostbar wie die Liebe. Die Liebe ist zum Beispiel viel mehr wert als Geld und Besitz. Wir könnten es zum Beispiel fragen, lohnt es sich, Beziehungen aufs Spiel zu setzen wegen Geld? Zum Beispiel, wenn es um das Erbe geht. Was ist eigentlich wichtiger, die Beziehung oder das Geld, die Liebe? Ich habe den Eindruck, unsere Welt wird zunehmend kälter. Der Zusammenhalt schwindet. Wäre es dann nicht schön, wenn Christen dem etwas entgegensetzen? Die Liebe. Gott sagt uns heute Morgen durch sein Wort, entdeckt die Liebe neu. Liebt einander, freut euch an dieser Liebe. Denn die Liebe, und hier zuerst die menschliche Liebe, steht über allem. Das zweite, wie angekündigt, die Gottesliebe steht über allem. Wir können alles, was wir jetzt über die menschliche Liebe gesagt haben, auch auf die Beziehung zu Gott übertragen oder zu Jesus. Die gehören ja zusammen und zum Heiligen Geist natürlich. Die Beziehung zu Gott soll also auch sein wie eine Liebesbeziehung. Jesus wurde ja mal gefragt, was ist das wichtigste Gebot? Und da hat er auch mit der Liebe geantwortet. Viele kennen das, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Aber vorher noch sagt er, du sollst Gott lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit allen Kräften. Am Anfang steht die Gottesliebe. Also nicht nur so theoretisch, du sollst Gott, an Gott glauben, dass es ihn gibt und sowas. Nein, ihn lieben. Eine Liebesbeziehung zu Gott haben. Gehen wir also unsere Verse nochmal durch und fragen, was sie für die Beziehung mit Gott bedeuten können. Auch die Liebe Gottes und die Liebe zu Gott ist stark wie der Tod. Gott hat wirklich alles für uns gegeben. Jesus ist in den Tod gegangen aus Liebe. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Er liebt sie, er liebt dich so sehr, dass er alles, sein Leben für dich gegeben hat, um dich frei zu machen von aller Schuld. Morgen ist Reformationstag. Da denken wir da ganz neu daran, was die Reformatoren entdeckt haben. Dass wir eben Gottes Liebe nicht verdienen können, sondern dass sie uns geschenkt wird durch Jesus Christus. Und aus Dankbarkeit können wir dann ihm unser Leben schenken. Das ist Glaube. Staunen über die Gnade. Und das lesen wir in der Bibel. Alles das, die Entdeckung der Reformation. So fragt Gott dich, fragt auch sie heute Morgen, bist du bereit zu dieser Liebe? Bist du bereit, alles für mich zu geben? Wärst du auch bereit, für mich zu sterben, fragt Gott dich. Ja, Christen in der Verfolgung bezahlen ihren Glauben manchmal mit ihrem Leben. Sie kommen ins Gefängnis. Sie werden gefoltert oder umgebracht. Auch bei uns kann das ganz schnell kommen, dass Christen auf einmal am Rand stehen in der Gesellschaft, ausgegrenzt werden, verspottet werden. Sind wir bereit, auch dann noch Gott zu lieben, auch dann noch zu ihm, zu seinem Wort zu stehen, auch wenn das etwas kostet? Menschliche Liebe endet spätestens an der Grenze des Todes. Der Tod scheidet zum Beispiel auch die beste Ehe. Aber die Liebesbeziehung zu Gott, sie geht über den Tod hinaus. Sie bleibt wirklich für immer. Ja, sie geht nach dem Leben auf dieser Erde erst richtig los. Sie wird dann auch viel enger, viel dichter. Man kann das vergleichen mit einer Fernbeziehung, einer Beziehung in der Nähe. Ich kann mich noch erinnern, als ich angefangen habe zu studieren in Tübingen, da war ich im ersten Semester alleine dort und die Tina, meine Frau, war noch in Essen, also ein paar hundert Kilometer entfernt. Da hatten wir eine Fernbeziehung. Da haben wir natürlich regelmäßig telefoniert. Damals war das noch sehr teuer, nicht? Wurde immer Ferngespräch und sowas. Und ich habe jeden Tag eine Karte im Briefkasten gehabt, nicht? Da hat man noch viel geschrieben damals. Aber alles das war nicht so schön wie das nach dem halben Jahr, als sie dann auch nach Tübingen zog und wir uns jeden Tag sehen konnten. Und so kann man sagen, als Christen leben wir jetzt auf dieser Erde sozusagen einer Fernbeziehung zu Gott. Ja, wir bekommen immer wieder sozusagen Post von ihm in der Bibel, wir können mit ihm reden im Gebet, wunderbar. Aber noch viel enger, viel dichter wird es sein, wenn wir als Jesusleute einmal ganz bei ihm sein werden, ganz eng verbunden, mit ihm reden, sozusagen von Angesicht zu Angesicht, ihn alles fragen, auch alle Fragen, wo wir jetzt denken, ich verstehe das nicht, und seine Gegenwart spüren. In Ansätzen haben wir es schon jetzt, aber dann wird es ganz eng sein. Was für eine Freude! Wir sahen, Liebe findet nicht nur im Kopf statt. Wir lesen vom Feuer, wir hörten schon vom Eifer Gottes für sein Volk. Gott ist wirklich bewegt in seiner Liebe zu uns. Wir sind ihm, jeder Einzelne und sie und du, bist ihm unendlich wichtig. Er bewegt sich zu dir hin durch Jesus. Und wie wichtig ist er uns? Wir sahen, hörten vom Eifer, und von dem Ausdruck Eifer ist das Wort eifrig abgeleitet. Hört sich heute vielleicht ein bisschen altertümlich an, eifrig, aber ich denke, wir verstehen es noch. Also frage ich, sind wir eifrig im Leben mit Gott? Eifrig im Gottesdienst, eifrig im Bibellesen, eifrig im Beten, eifrig in der Mitarbeit? Ob wir Gott wirklich lieben, das zeigt sich ganz konkret in unserem Leben. Welche Prioritäten setzen wir? Was ist wichtig und was ist zweitwichtig? Wir hörten auch von Widerständen, von Wasser und Strömen. Für die Liebesbeziehung zu Gott heißt das, sie kann durch nichts und niemand zerstört werden. Der Teufel, der Widersacher Gottes, versucht die Beziehung zu Gott kaputt zu machen. Er will uns einreden, ach, das stimmt alles nicht mit Gott, er liebt dich ja nicht wirklich, was du alles gemacht hast, der kann dich gar nicht mehr lieben. Oder wer glaubt das heute noch, was in der Bibel steht? Aber Gottes Liebe ist stärker. Wer Gottes Liebe erfährt, der merkt, diese Liebe hält mich fest. Auch wenn Fragen kommen, auch wenn Zweifel kommen. Und wenn du vielleicht gerade in einer Glaubenskrise bist, möchte ich dir zusagen, Gott liebt dich immer noch. Auch wenn du das vielleicht gerade nicht spürst. Er hält an dir fest. Und darum kannst du auch an ihm festhalten. Und so wie die menschliche Liebe, so ist auch die Liebesbeziehung zu Gott unendlich kostbar. Kostbar, kostbarer als alles andere. Kostbarer zum Beispiel als alles Äußere, als Geld und Besitz zum Beispiel. Viele machen sich zurzeit in Deutschland Sorgen wegen der steigenden Preise. Das ist auch verständlich. Aber mindestens genauso wichtig sollte uns sein, dass wir uns Gedanken machen wegen der steigenden Entfremdung von Gott. Dass wir fragen, wie können wir mithelfen, dass noch mehr Menschen in diese Liebesbeziehung zu Gott eintreten? Und wie können wir selber unsere Liebesbeziehung zu Gott lebendig erhalten? Vom Hohelied können wir viel lernen über die Liebe, wie kostbar sie ist. Die Liebe steht über allem. Die menschliche Liebe und die Gottesliebe. Welche Bedeutung hat die Liebe in deinem Leben? Lass uns beten. Danke, Herr, dass du uns unendlich liebst. So sehr, dass du alles für uns gegeben hast. Hilf uns, dass wir dich auch wirklich lieben. Und dass wir deine Liebe auch weitergeben, unseren Beziehungen, dass wir in der Liebe wachsen. Wir brauchen das. Amen.